I'm Olivia Gomer Hicks, and you're listening to Radio Ravnica.
Radio Ravnica, Folge 278, heute mit so ziemlich allem, was ihr noch über Aetherdrift noch nicht erzählt haben, heißt unsere Top 3 Karten, gleichzeitig auch unsere Gedanken über Aetherdrift, wie ist es so angekommen, was halten wir davon, und wir haben das Jahr der Schlange und dazu kommen Promos in bestimmten Regionen in Local Game Stores, über die reden wir auch noch, und wenn wir Zeit haben, Ask Us Anything, wo ihr eure Fragen an uns stellen könnt und wir versprochen haben, dieses Jahr besser darin zu werden, diese Fragen auch zu beantworten. Und Wer ist wir an meiner Seite, der liebe Robin? Robin, wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Ein schönes Wochenende gehabt, in dem ich Mystery Booster 2 verdraftet habe.
Ja, stimmt, ich hab's gesehen.
Das war eine sehr schöne Sache, wie immer. Und dementsprechend, ich bin ein bisschen gespannt auf Etherdraft, vor allen Dingen so die Diskussion zur Mitte in des Podcasts, wie wir das denn finden, unser Fazit dazu.
Oh ja.
Denn es wurde einiges schon gesagt, auch unter unseren Videos und Podcasts zu Etherdrift, wie die Leute das finden. Aber bevor wir dafür einsteigen, haben wir einen kleinen Werbeblock. Zum einen natürlich, wie jede Woche, haben wir Holy an unserer Seite, unser Fuel in dem Fall für Etherdrift, für eben Radio Ravnica. Und ihr könnt diese Getränke, also Energy, Hydration, Eistee und Milchshakes genießen.
Vielleicht auch neue Milchshakes demnächst.
Vielleicht auch bald neue Milchshakes. Müsst ihr mal ein Auge drauf haben, was so auf dem Laden ist. Und zwar bei weareholy.com/Radio Ravnica könnt ihr eben vorbeischauen. Wenn ihr Getränke gefunden habt, die ihr haben wollt, dann könnt ihr die dort eben kaufen mit den Codes Ravnica10, 10% sparen, Ravnica5, 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Und ihr unterstützt uns dabei auch indirekt. Das heißt, wir können uns das Ganze hier finanzieren und ihr könnt die Getränke genießen. Und so haben wir alle was davon.
Yes. Es hilft uns immens. Hilft uns wirklich immens.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall meiner Meinung nach einer der Hauptsponsoren, die wir haben. Das muss man einfach sagen. Und das jetzt nicht nur, weil wir sagen, hey, das ist, wir wollen Geld davon, sondern wir nutzen es ja auch selber.
Ja, definitiv. Und außerdem sind wir diese Woche gesponsert von Wizards of the Coast. Was? Ja. denn am 21.2. bis 23.2. findet in Köln die Gamescom LAN statt. Ich glaube, du wirst ja auch vor Ort sein, richtig?
Yes, ich bin Samstag, Sonntag vor Ort, werde da mit der Kamera rumlaufen. Bin von einem der lokalen Stores, die dort rum einen ihrer Stände haben, eingeladen worden, dass ich da vor Ort sein kann.
Genau, und dementsprechend eben gerade für Wizards of the Coast, dort wird ein sehr, sehr großes Modern-Turnier stattfinden mit einem ausgezeichneten Preispool. Es wird Uncut Sheets geben, die ja sehr begehrt sind. Es gibt wieder oversized Karten. Es wird auch übrigens Mystery Booster zu draften geben. All das
ist richtig crazy.
Und gerade in so einem Jahr, wo wir sowieso nicht so viele geschedulte Events haben, ist es halt eben schön, ein großes Event zu haben, direkt zu Beginn des Jahres. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, nicht alle wissen, dass die Gamescom LAN stattfindet. Und dementsprechend wollen wir halt hier eben darauf aufmerksam machen. Und schaut gerne vorbei bei gamescomlan.gg und schaut da eben nach den Magic the Gathering Tickets. Und spielt Modern, gewinnt tolle Preise, seid dabei.
Echt so.
Die Leute dort vor Ort werden super großzügig sein und dementsprechend viel Spaß schon mal dir und euch, wenn ihr dann eben da vor Ort auf der Gamescom LAN seid. Und damit würden wir sagen, legen wir mal los mit Etherdrift, unseren Top 3 Karten. Top 3 jeweils, du 3, ich 3, ein paar Honorable Mentions. Also es sind ein paar mehr. Man könnte es wahrscheinlich auch Top 10 nennen oder Top 15, je nachdem, wie viele wir zu besprechen haben.
Kommt aufs Set drauf an. Wir haben ja auch schon einige Karten besprochen, das muss man auch dabei sagen. Also die kommen immer wieder auch so in die Honorable Mentions mit rein, wenn wir sowas haben wie The Last Ride oder Ketramos oder so, der eine Gott, der wirklich relevant ist. Die Karten haben wir ja letzte Woche schon besprochen, die kennt ihr schon, ihr wisst, die finden die toll, deswegen haben wir die nicht mit reingesetzt, sondern die Top 3 Karten der jetzt bis jetzt gestandenen Karten, sagen wir mal.
Genau, und dementsprechend, lass uns kurz über ein paar Honorable Mentions sprechen. Wie gesagt, wir haben ein paar davon schon genannt, aber trotzdem nur kurz sagen, warum sie gut sind. Fangen wir direkt an mit dem Commander-Set, Second Command, Hashaton, Scarab's Fist, 2 Mana, 1-3. Wenn man eine Kreatur discardet, kann man 3 Mana zahlen, also 2 generische und ein blaues. Und dann kreiert man einen Tapped-Token von dieser Karte, außer sie ist ein 4-4 schwarzer Zombie. Warum ist das stark?
Ich hab so Bock, den zu spielen. Oh mein Gott. tatsächlich, weil es gibt die Karte Lion's Eye Diamond. Lion's Eye Diamond sagt für 0 Mana Artefakt, man kann sie opfern, um seine Hand abzuwerfen, um 3 Mana zu bekommen. Damit generiert man 3 blaue Mana und damit kann man praktisch jede Karte Turn 2 spielen von der Hand, wie man möchte. Das heißt, man kreiert halt ein Token davon. Aber man kann halt trotzdem Turn 2 einen Emrakul drin haben. Man kann Turn 2 eine Atraxa drin haben, die dann nochmal beim Reinkommen nochmal X Karten zieht. Mhm. Damit hat man nochmal die Chance, wieder an Lion's Eye damit ranzukommen und so weiter. Also das Ding ist insane stark, gerade im Legacy.
Total. Aber auch gerade, was nicht uninteressant ist, was ich letzte Woche nicht so ganz auf dem Schirm hatte, ist, aber die Karte wird nicht geexiled.
Ja,
das heißt,
genau.
Sie ist danach immer noch offen für Reanimation
und
Sachen. Genau, und das ist halt eben was, was ich auch noch gedacht habe, okay, das ist halt insane. Also auf jeden Fall super spaßig für Commander, aber auch definitiv was für Legacy. Dann haben wir noch Repurposing Bay, eine Karte, die wir nicht letztes Mal gesprochen haben, die mir aber von euch zugeschickt worden wurde auf Instagram, als ich so ein bisschen rumgefragt habe, was sind so die besten Karten, auf die ihr ein Auge habt. Repurposing Bay, 3-Mana-Artefakt in Blau, 2-Mana-Tappen, Sacrifice Another Creature, Search Your Library for an Artifact, with mana value equal to plus one of the sacrificed artifact's mana value, put that card onto the battlefield, then shuffle. Und das halt nur als Sorcery.
Ja.
Das heißt, es ist quasi Birthing Pod für Artefakte, oder?
Genau. Und damit auch extrem stark. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das wirklich ein Play sehen wird, dass irgendwer damit was machen wird. Weil ich kenne ja schon den Fiddlebender, der ja in dem Dungeon and Dragons Adventure in the Forgotten Realms ist.
Yes.
Und damit Pioneer Legal, glaube ich.
Ja, genau.
Und dann hat man jetzt die zweite Mal, dass man so einen Effekt hat, wo man praktisch ein Artefakt upscalen kann. Hm. Und ich glaube, das ist richtig, richtig strong. Und das Artwork ist halt auch mega lustig tatsächlich im Vergleich zu vielen anderen Artworks, die ich nicht so gut finde. Aber das finde ich richtig cool.
Ich muss auch sagen, ich glaube, Oswald Fiddlebender hat deswegen kein Play gesehen, weil es halt mit einer Kreatur ist. Es wird super leicht removed. Ist, glaube ich, auch nur zwei hinten, also ein 2-2 oder so.
1-2.
Oder 1-2, genau. Du kannst es nicht direkt aktivieren, weil es muss halt Haste haben oder so, oder eine Runde liegen. Und das war ein bisschen schwierig. Und Repurposing Bay hat es da auf jeden Fall etwas leichter als eigenes Artefakt.
Obwohl Fiddlebender im Legacy auch gespielt wurde, tatsächlich.
Okay, okay.
Und im Modern habe ich ihn auch schon ein paar Mal gesehen.
Okay.
Mit der Top-Das-Sword-Kombo, die auch sehr beliebt ist im Modern. Dementsprechend, das geht damit schon. Und jetzt hat man noch mehr davon. Ich glaube tatsächlich, also es soll nicht das schmälern, was du gesagt hast, sondern unterstreichen, dass selbst mit diesen ganzen Nachteilen die Karte ja ein bisschen Spiel gesehen hat.
Ja.
Und dann bin ich gespannt, was diese Karte tut.
Definitiv, definitiv. Dann haben wir eine neue Reihe an Gearhulks. Spoiler Alert, über eine will ich nachher noch reden. Aber eine, die von euch genannt worden ist, ist der Riptide Gearhulk. Das ist der Azorius Gearhulk. Ein generisches Mana, 2 weiße, 2 blaue für ein 2/5 Artifact Creature Construct mit Double Strike und Prowess. Das heißt immer, wenn du einen Non-Creature Spell castest, bekommt die +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Und wenn sie ins Spielfeld kommt, bekommt sie für jeden Opponent one target non-land permanent that player controls into its owner's library third from the top. Also so ein bisschen Teferi packt das oberhalb in dein Deck, aber nicht direkt, dass du es ziehst, sondern die dritte von oben.
Hm.
Und das dann in Commander für alle drei anderen Spieler im One versus One ist es quasi ein 2/5er Double Strike Prowess, der eine Karte removed. Ziemlich strong, oder?
Ja, tatsächlich, gerade dadurch, dass wir in Blau-Weiß sind. Also die anderen sind auch nicht schlecht, muss man jetzt auch da wirklich dabei sagen. Wie gesagt, wir reden gleich noch über einen weiteren. Aber zum Beispiel auch der Rot-Grüne ist nicht schlecht, der +2/+2 gibt, oder der Blau-Schwarze. Aber gerade der Blau-Weiße, weil wir uns in der Farbkombination von Brago oder anderen Flicker-Commandern einfach befinden, ist es einfach insane stark, dass man hier mit so ein Removal Package einfach drauf hat. Und ich bin sogar am Überlegen, ob ich den im Ojutai tatsächlich spiele.
Ja.
Weil der einfach super, super stark ist. Das Prowess selbst ist nicht so relevant, glaube ich. Also es ist ganz nett, dass er sie hat. Aber das brauchst, glaube ich, nicht. Die anderen Effekte sind eigentlich, glaube ich, mit dem Double Strike und dem anderen ist schon stark genug.
Ich glaube einfach, dass es ein Beatstick auch sein kann, der schon
Games genau. Es soll halt mehr als nur diesen einen Effekt haben. Und die anderen haben ja auch immer noch mal irgendwas obendrauf mit irgendeiner zweiten Fähigkeit. Und zum Beispiel Lifelink Ward 1 oder wir haben ja auch Menace Death Touch und theoretisch Double Strike Prowess. Prowess ist auch nur so ein mittlerweile All-Time-Goodie-Keyword, was auch einfach nur dahinter mit einem Komma gehört, wie Trample Lifelink oder sowas.
Das ist ein Evergreen-Keyword, genau.
Ja.
Dann, du hast es eben schon erwähnt, Ketchamos, The New Dawn, haben wir schon besprochen. 3-Mana, 4/4 God, Menace, Lifelink, Indestructible, kann nicht angreifen oder blocken, es sei denn, man hat 7 oder mehr Karten im Exile. Und immer, wenn man eine Karte ins Exile packt, vom Friedhof oder vom Battlefield, während unseres Zuges, ziehen wir eine Karte und verlieren ein Leben. Das ist eine ziemlich insane Card-Draw-Engine für so viel Exile-Removal, oder?
Ja, vor allem, weil man ja in dem Duskmorn tatsächlich mit dem Ghost Vacuum, genau, mit dem Staubsauger, tatsächlich einfach eine sau gute Karte für ihn bekommen hat. Und es gibt ja auch andere Karten, die einfach nur genau das Gleiche tun. Und man hat ja auch in Weiß zum Beispiel sowas wie Swords to Plowshares, Path to Exile oder solchen Removal, der dann einfach noch Draw a Card oben drauf stehen hat, was insane gut ist.
Total. Also man muss es in seinem Zug machen immer noch. Und man kann Sachen jetzt nicht von der Hand exilen und dann quasi eine Karte damit ziehen, weil es muss vom Spielfeld oder vom Friedhof sein.
Genau,
also trotzdem ist extrem stark.
Also genau, es ist nicht so, dass man irgendwie Force of Will eine blaue Karte reinpitcht und eine Karte ziehen kann.
Ja.
Aber halt sowas wie Swords, deine Kreatur, ich greife dich an, bedeutet, man zieht noch eine Karte. Das ist schon cool.
Und dann haben wir noch einen ziemlich starken One-Drop für Cycling-Decks. Marauding Marco wurde von euch noch erwähnt. Ein rotes Mana, 1/1, Creature Shark Pirate mit Whenever you discard one or more cards, put that many +1/+1 Counter on this creature und hast selber Cycling 2. Das Hollow One Deck in Modern ist ja auch immer noch so ein Ding. Also es wird halt, es ist nicht sonderlich stark, aber es taucht immer mal wieder auf. Hier haben wir jetzt einen One-Drop, dass wenn man mit Goblin Lore oder so auch mehrere Karten oder was spielt man noch, Querying Inquiry oder sowas oder halt Faithless Looting, wird der unfassbar schnell, unfassbar groß, oder?
Ich find's spannend, dass du als allererstes Modern im Blick hast, weil mein erster Blick war Pioneer.
Ach echt?
Weil stimmt, wegen dem Cycle-Deck. Es gab ein Cycle-Deck zu Zeiten, wo ich Standard und Pioneer gespielt habe, wo ich das letzte Mal Standard praktisch gespielt habe, so aktiv richtig viel, hatten wir ein Cycling-Deck.
Das
neben dem Flourishing Fox, der ja auch eine sehr, sehr starke Cycling-Engine ist, kann ich schon sehen, dass man sehr starke One-Drops jetzt einfach mit drin hat und einfach noch mal so ein bisschen was obendrauf bekommt. Wir haben ja auch andere sehr starke natürlich Shark Pirates, aber viel wichtiger, wir haben auch einige Cycler bekommen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass sowas wie Sky Crash oder so für 2 Mana zerstörende Artefakt Instant Cycling für ein rotes, kann man super in diesem Deck einfach spielen und am Sideboard nutzen, weil es super schön zu cyclen ist. Und dieses Cycle-Deck, ich kann aus Erfahrung sagen, es war damals sehr, sehr stark im Standard.
Ja.
Im Pioneer gegen Control ist es nicht so geil, aber es überrascht hin und wieder mal trotzdem, wie Boggles auch, die Meta. Das kann ich euch aus Erfahrung sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Es ist absolut kein schlechtes Deck und es kostet vor allem nichts. Es sind Peanuts. Ihr könnt euch für, keine Ahnung, ich glaube 30€, wenn man den Versand rausrechnet, ein Pioneer-Deck, was auch mal wirklich ein 3-3 raushauen kann, 4-2 raushauen kann. Höher würde ich es jetzt nicht einschätzen, aber so ein 4-2 kann man damit, glaube ich, schon erreichen, meiner Einschätzung nach. Und das kostet halt nicht viel. Und dieser Marauding Mako ist nochmal so ein Bonus obendrauf, meiner Meinung nach. Und ich glaube, das wird cool.
Das kann sehr gut sein. Ich habe halt so Vorteil, indem man das Hollow One Deck gespielt, weil man da ja auch diesen einen One-Drop spielt aus Amonkhet.
Ja.
Diesen einen, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber der wird ja auch größer, je mehr man discardet. Und da habe ich ihn halt dann sofort gesehen. Und gerade mit Faceless Looting stelle ich mir das schon gut vor, dass der innerhalb kürzester Zeit zu einem 7-7-8-8 oder sonst was größer werden kann. Aber ja, natürlich auch in Pioneer was. Liebe Grüße an Tim Soart mit seinem Cycling-Deck, der da die Flagge hochhält. Aber zu guter Letzt haben wir noch natürlich den Verge Cycle oder wie wir letzte Woche festgestellt haben, der Vestibule Cycle. Die Vestibules ist ein relevanter Rare Cycle an Länder, gerade für Standard, aber auch hier und da in Pioneer. Ich weiß nicht, ob die in Modern und ob die da auch Play sehen, aber wahrscheinlich eher nicht. Ne?
Nee, wenn dann Commander.
Sind dann nicht fetchable halt, ne?
Genau.
Aber trotzdem eine Nennung wert. Die Rare Lands kann man auf jeden Fall mal im Ordner behalten.
Ja.
Aber damit genug vorweg. Was ist denn dein erster Pick in deiner Top 3?
Mein erster Pick ist tatsächlich ein lustiger Commander, auf den ich aufmerksam machen möchte.
Yes.
Das ist bei mir immer schon ein bisschen, dann legen die Leute meistens schon die Ohren an, wenn ich sage, oh, ein lustiger Commander. und vor allem eine Farbkombination, die eigentlich nicht für mich typisch ist. Normalerweise bin ich Blau-Weiß-X-Commander-Mensch. Das heißt, ich mag alles Blau-Weiß, Blau-Weiß-Grün, Blau-Weiß-Schwarz, Blau-Weiß-Rot. Diesmal ist es Culloden Triumphcaster. Ein 2-Mana 2-3 Human Pilot, also Mensch-Pilot. Und er sagt, Mounts und Vehicles haben Eile. Also alles, was man irgendwie, entweder wenn man ein Fahrzeug hat oder ein Mount hat, hat Eile. Das ist schon mal gut. Gleichzeitig sagt es immer, wenn ein Mount ins Spiel kommt, ist es gesettelt bis zum Ende des Zuges. Und immer wenn ein Vehikel ins Spiel kommt, ist es eine Artefaktkreatur bis zum Ende des Zuges. Ja. Was bedeutet, wenn sie reinkommen, müssen sie nicht erstmal gekreaturt werden oder gestärkt werden, sondern können direkt reinklätschen. Und ich glaube, das ist richtig lustig, wenn man damit ein Deck baut.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube auch, das könnte einer der stärkeren Kommandeure aus dem Set sein. Einfach nur, weil ich glaube, für Mounts und Vehikel, also für Vehikel gibt's, glaube ich, schon gute Kommandeure. Ich denke zum Beispiel an Greasefang, einfach mit dem Reanimieren, dass man das halt, ne, du willst sie alle millen und dann halt direkt ins Spielfeld bringen. Er hat jetzt natürlich einen anderen Ansatz. Er sagt quasi, deine ganzen Mounts und Vehikel haben den Benefit, einer Kreatur zu sein, direkt. Und deswegen werden halt auch so Boardwipes wie, die zum Beispiel alles zerstören, außer Kommandeure oder sowas, sind natürlich insane, weil in dem Zeitpunkt, wo man dies optimalerweise spielt, sind deine Vehikel halt keine Artefaktkreaturen mehr, sondern bleiben davon verschont. Du kannst sie dann aber immerhin noch crewen und dann weiterhin angreifen. Und das Vehikel Haste haben, das ist halt schon ziemlich strong mit sowas wie Sky Sovereign, der dann sofort was wegschießt und dann angreifen kann. Parhelion ist natürlich der absolute Insane. Ne? Der mit Haste geht gut rein auf jeden Fall.
Oder der Reaver Titan aus 40k tatsächlich, der 10-10er, der irgendwie Schutz vor allem mit drei oder weniger Mana-Kosten hat und so ein Kram.
Ja, genau. Also es gibt auf jeden Fall genug Sachen, die man da mit ihm irgendwie pairen kann. Er ist ein schöner, günstiger Commander auch. Also man kann direkt Turn 3 anfangen, Vehikel zu werfen, auch Smuggler's Copter oder sowas Kleineres auch.
Ja, also Peaceful Colossus, der ja auch ein 6-6er ist, zum Beispiel mit Crew 4 für 3 Mana, einfach cool.
Ja, total. Also das behebt auf jeden Fall eine Schwierigkeit von Vehikeln, dass sie relativ langsam sind, bis sie loslegen. Das wird ja auf jeden Fall ganz gut umgehen, würde ich mal meinen.
Ja.
Und lustigerweise, Mounts können ja auch Vehikel crewen. Das heißt, man muss sich nicht mal Gedanken machen, wen du jetzt in die ganzen Fahrzeuge reinsteckst. Du kannst einfach die Hälfte Mounts, die Hälfte Vehikel machen und die Mounts können später die Vehikel crewen.
Ja, erstens das und zweitens musst du halt auch einfach auf gewisse Sachen einfach nicht mehr achten. Wenn du zum Beispiel sowas hast, wie aus diesem Set, den Glory Heath Lux, 2x2/3 Lifelink, wenn er angreift, während er gesettelt ist, also gesattelt wurde, darf man eine Insel zeigen und auf die Hand nehmen und er hat Zettel 2. Das heißt, er kommt für 2x2/3 rein, greift direkt an, holt dir eine Ebene auf die Hand und spielt dann weiter. Und das finde ich halt einfach sweet.
Total, total. Sweet finde ich auch tatsächlich meinen ersten Pick. Yes. Wir hatten eben schon gesagt, wir werden noch mal über Gearhulks reden. Und ich habe mir den meiner Meinung nach besten Gearhulk aufbewahrt. Wir können gerne diskutieren, ob er wirklich der Beste ist. Aber ich finde halt, er liest sich schon ziemlich insane, wenn man es mal so sieht. Es ist der Brightglass Gearhulk. Es ist ein 4 Mana, 2 grüne und 2 weiße für ein 4-4 Artifact-Creature Construct mit First Strike und Trample. Da haben wir wieder 2 Keywords, müssen da auf jeden Fall draufstehen. Und when this creature enters, you may search your library for up to 2 artifact, creature and or enchantment cards with mana value 1 or less. Reveal them, put them in your hand, then shuffle. Tutoren, gerade in Commander, sind extrem stark. Und die stärksten, könnte man sagen, sind auch ein Mana Value oder weniger, also egal ob Solring oder Shadow Spear oder vielleicht auch Mystic Remora, also all diese Sachen oder Esper Sentinel gibt's ja auch noch. Es gibt so viele Sachen, die man für ein Mana sich irgendwie raussuchen könnte, die in dieser Kategorie fallen. Und das ist ein 4-Drop, der eine relevante Größe hat, der gut blocken und angreifen kann, der das auch noch raustutort und dabei selbst ein Artefakt ist. Das finde ich schon ziemlich strong eigentlich. Also gerade mit dem Solring raussuchen, den ausspielen, man könnte sogar noch 0-Mana-Artefakte irgendwie raussuchen, gucken, ob man damit was machen will.
Ursas Saga finden tatsächlich.
Ursas Saga kommt auch noch mit dazu, ja, das stimmt. Der ist ja auch noch mal
Land. Das ist ein Enchantment. Damit also kann man sie suchen. Ich finde bei ihm spannend das Color Wipe. Das bedeutet, er hat 2 weiße, 2 grüne.
Das ist
deswegen
halt
fällt er mir halt bei 3 Farben-Decks meiner Meinung nach instant raus. deswegen würde ich sowas wie Mystic Remora oder so damit wahrscheinlich niemals suchen.
Vermutlich, also muss man gucken,
weil's
ne?
Schwierig ist. Aber sonst sowas wie Esper Sentinel, Solring, Mana, ach nee, Mana Crypt geht ja nicht mehr. sowas wie Ursas Saga oder so zu finden ist schon ganz gut. Er sucht halt 2 Sachen, das ist ganz sweet. Man kann die Mana-Basis sehr, gerade in grün-weiß, sehr bunt gestalten, das gefällt mir ganz gut. Und im Notfall holt er halt auch sowas wie Senseless Divining Topf, eine Karte, die halt den Draw verbessert, den man in grün oder Weiß auch einfach braucht. Oder sowas wie Miras Guide, wo man halt für ein grünes Mana am Anfang des Zuges mal angucken kann, was man noch hat und so. Es gibt eine Menge coole Karten, die man rausholen kann. Deswegen bin ich ganz bei dir. Das ist eine saumächtige Karte für Grün-Weiß-Decks. Ich würde sie nicht in dreifarbig oder höhere Decks packen.
Ja, das ist halt so ein bisschen die Frage. Das ist der größte Knackpunkt für mich. Ist halt wirklich diese Mana-Restriktion. Das
ist aber, glaube ich, bei allen Gearhulks irgendwie. Die haben, glaube ich, alle immer mindestens zwei von jedem Blip.
Genau, das macht sie halt dann in dem Fall besonders. Aber um ehrlich zu sein, wenn die nur weiß oder nur grün wäre, dann wäre sie halt auch viel zu stark.
Ja,
allein wenn man Zygarde's Aid und Colossal Hammer raussucht, da hast du halt nächste Runde direkt so eine Combo draußen und hast sogar noch einen First Strike Champler, auf den du die anwenden kannst.
Also, oh ja.
Da gibt's halt so viele, also man muss halt nur lang genug nachdenken und fällt irgendeine Combo ein, die verheerend ist, wenn man sich die raussucht direkt aus dem Deck.
Oder mit dem Value.
Oder im Value. Und wir haben eben über Repurposing Bay gesprochen. Die will ja nur Mana Value checken. Den ist ja die Farbe egal. Das heißt, man könnte auch einen 3-Drop sacrificen, Gearhulk raussuchen, die Sachen raussuchen und ja. Es baut sich so ein bisschen von alleine, wenn man lang genug drüber nachdenkt. Aber ja. Bright Glass Gearhulk ist mein Vote für den stärksten Gearhulk.
Ja.
Was ist denn deine nächste Karte?
Meine nächste Karte ist relativ simpel. Und deswegen liebe ich sie.
Yes.
Regal Imposaurus. 3 Mana, 5/4 Dinosaur. Alle anderen Dinosaurier kriegen +1/+1. Wie insane ist denn bitte diese Karte? 2 Grüne, 1 Farblos, by the way. Ja, also wirklich auch bezahlbar. Es ist nicht 3 Grüne, es sind 2 Grüne, 1 Farbloses. Dieser Dino ist insane. 3 Mana, 5/4. Dafür hätten wir früher gemordet.
Genau, der hat halt so Stats wie halt Steel Leaf Champion, aber der war wenigstens auch restriktiv mit 3 Mana Blips.
Ja.
Da halt ein 5/4, der auch nicht geblockt werden kann von 2 oder weniger, aber
ja, und der gibt allen halt anderen Dinos +1/+1, was halt auch insane sein kann. Wir kennen ja alle,
total.
In jeder eurer Playgroups wird eine Person sein, die Dino spielt, ansonsten werdet ihr demnächst sein, diese Person sein, die Dino spielt, und deswegen muss ich sagen, das ist einfach eine All-Time-Goodie-Karte, die wahrscheinlich auch nicht günstig sein wird am Ende des Tages, weil die jeder Dino-Spieler haben möchte. Und ich kann mir doch vorstellen, wenn du den irgendwie im Standard hinbekommst, weil wir haben immer noch Ixala im Standard.
Ja, das stimmt.
Und wir haben halt mit ihm, wenn du den dreimal mit reinnimmst, so einen Green Stompy-Bereich oder so. Ich glaube tatsächlich, dass wir da auch was auf dem Spur sind. Und in diesem Set sind ja auch noch ein paar Dinosaurier.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich bin auch dafür, dass der ein absoluter Auto-Include wird. Einfach nur, weil der, selbst wenn der schnell kommt mit Turn-1-Ramp, ein 5-4er ist erstmal eine Wand. Egal ob Commander oder Pioneer oder Standard, der blockt erstmal alles ganz gut weg. Und dann später deine Riesendinos noch halt eben +1/+1 zu geben. Meistens sind die halt schon groß genug alleine stehend, aber es ist trotzdem ein netter Benefit, der es halt auch einfach absolut verdient macht, dass wir hier eine sehr beliebte Karte in dem Set haben werden für Dino-Spieler auf jeden Fall. Regal Imperiosaur habe ich auch gesehen und dachte so, okay, viel mehr Text braucht ihr auch nicht.
Nee, der ist insane.
Schön simples Design. Meine nächste Karte ist eine Karte, über die auch schon viel gesprochen worden ist. Und zwar mal wieder ein Lotus. Es ist ja schon wieder ein bisschen länger her. Diesmal ist er Radiant, also der Radiant Lotus. Ein 6-Mana-Artefakt, der den Text hat: Tappen, sacrifice one or more artifacts, choose a color, target player adds 3 Mana of the chosen color for each artifact sacrificed this way. Also es ist in gewisser Weise ein Black Lotus, der aber andere Sachen sacrificed und dann für jedes sacrificed Artifact eben das Mana macht, ohne sich aber selber sacrificen zu müssen. Man kann Radiant Lotus zu sich selber sacrificen, aber die Idee, warum es so stark ist, ist nicht, dass man Radiant Lotus selber sacrificed, sondern man hat vielleicht einen Haufen Schätze herumliegen, man hat vielleicht einen Haufen Speisetokens oder Clues oder sonst was rumliegen. Vielleicht 3, 4, 5 oder so, sacrifice die alle, hat 15 Mana und macht damit halt insane Sachen. Es gibt Safe Loops auch drumherum, so ein bisschen wie KCI, wo man wahrscheinlich wieder irgendwelchen Shenanigans machen kann mit Sacrificed irgendwas. Mein Lieblingsfall ist tatsächlich mit dem Radiant Lotus. Kennst du noch den Mana Burn Commander? Der Junt-farbene, genau, der sagt ja quasi am Ende des Zuges, wie früher die Mana Burn-Regel, was noch an Mana übrig ist und was nicht verwendet werden durfte, wird Schaden bei den Spielern gelegt. Und ich würde das echt abfeiern, am Ende des Zuges von jemanden, bevor Mana Burn triggern würde, einfach alle Artefakte zu sacrificen,
ja,
mit dem Radiant Lotus targeten und einfach schön einen mit Mana Burn rauszubrennen.
Jawohl, das ist auf jeden Fall funny.
Ja.
Ich glaube halt tatsächlich, dass die Stärke des Radiant Lotus einfach darin führt, dass man mit ihm und Karten, die ihn enttappen, halt super starke Sachen machen kann. Es gibt ja auch genug Artefakte, die, wenn sie reinkommen oder das Spiel verlassen, irgendwie was geben. Oder halt einfach, man kann ja mit der Forge, Mystic Forge.
Ja.
Mit der Mystic Forge kann man ja auch theoretisch einfach sehr viel von oben vom Deck runterspielen.
Mhm.
Kann dann ihn tappen, eine Menge Mana machen, um mehr Sachen von der Mystic Forge runterzuspielen. Kann dann irgendwie so ein Voltaic Key oder sowas hitten, ihn enttappen, ja, in der Zeit die seine Sachen wieder opfern. Also ich glaube, da ist krasses Potenzial dahinter, wenn ich ehrlich bin.
Kriegt man den irgendwie in Legacy hin?
Ja.
Ja?
Es gibt halt diese Möglichkeit, gerade dieses Mystic Forge Combo Deck ist ein Legacy Combo Deck, das dann halt sogar noch mit dem, ich will immer Panharmonicon sagen, es ist nicht Panharmonicon, das alle Sachen enttappt. Paradox Engine.
Ah, ja, ja, doch, okay, das macht Sinn. Ja, das habe ich auch schon gehört.
Und das ist halt in insane stark. Und wenn ich dann überlege, Mystic Forge, Paradox Engine und der hier, dann kann einen ja praktisch nichts mehr aufhalten. Das ist ja, man ist ja durch sein Deck durch. Ja, egal, was passiert.
Und vor allen Dingen, ich hatte halt, das ist aber nicht mehr Legacy, das ist dann Vintage, wenn man das tinkern kann. Sowas halt, aber ich meine, dafür ist sie halt Tinker halt auch. Es ist eine bekannt broken Karte mit allen teuren Artefakten.
Ja.
Aber Radiant Lotus ist da vielleicht noch mal in einer gewissen anderen Weise
das ist korrekt.
Broken. Ja, und dementsprechend Radiant Lotus. Ich habe dazu sehr viele Videos gesehen, wie die Leute super excited sind, aber halt jeweils halt aus unterschiedlichen Gründen, also gerade sowas wie, du meinst halt mit Legacy, ich sehe das komplett, aber eigentlich möchte ich damit Sachen Mana burnen. Gucken, wie weit ich damit komme.
Was ja auch vollkommen okay ist. Also man kann ja im Commander alles spielen.
Ja.
Und dementsprechend kann man auch das da spielen, meiner Meinung nach.
Definitiv. Was ist denn deine letzte Karte für deine Top-Liste?
Meine letzte Karte ist eine Karte, die ich am Anfang falsch gelesen habe und gedacht habe, boah, wie broken ist denn das? dann festgestellt habe, ah, so broken ist sie gar nicht. Und dann festgestellt habe, oh mein Gott, die ist doch ziemlich broken.
Ja, ist doch ziemlich gut.
Und zwar Unstoppable Plan.
Yes.
Unstoppable Plan, als ich es das erste Mal gelesen habe, habe ich sie falsch gelesen. Ich lese mal, wie sie richtig ist. Mhm. Ist eine 3-Mana-Verzauberung, die sagt, zu Beginn des Endsteps enttappt man alle Nichtland-Permanenten, die man kontrolliert.
Hm.
Und diese Karte habe ich am Anfang ohne dieses Nichtland gelesen, was halt crazy gewesen wäre, wenn man am Ende des Zuges einfach alles enttappt hätte.
Hm.
Ja? So muss ich aber sagen, ist sie halt trotzdem extrem gut.
Ja.
Weil sie halt, wenn man sie draußen hat, halt mit so Karten wie Counterspells und so weiter extrem gut arbeiten kann. Man kann seine Planeswalker spielen, man kann seine Legendary Creatures spielen und kann am Ende des Zuges halt alles an Mana, Rocks und so weiter einfach enttappen.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, dass man damit sehr, sehr gute Commander-Decks im Control-Commander-Decks bauen kann, weil man hat ja eh schon so ein bisschen dieses Spielen um die Mana-Steine drin. Es sind ja immer Mana-Steine schon drin, das kennt man ja.
So gängige Ramp in den Farben halt. Ne?
Genau, und dann ist es halt so, dann hat man halt hier die Möglichkeit zu sagen, hey, ich benutze mein Mana, um meinen Planeswalker zu spielen, meine Kreatur zu spielen oder sonst was. Und dann enttappt man die halt wieder.
Hm.
Und ich glaube, das ist cool. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, wo ich sage, die Karte ist nicht broken. Die Karte ist nicht super, super, super broken, aber ich glaube, in den richtigen Händen kann sie sehr nervig für alle Mitspielenden sein, weil Blauspieler, die doppeltes Mana haben, klingt nicht nach etwas, was ich normalerweise supporten möchte.
Voll. Und es gibt ja auch noch die High Fate Trickster, die auch noch sagt, du kannst Spells casten, als ob du Flash hättest. Also das in Kombination mit dem dann auch noch dazu, das kann ich mir schon sehr stark vorstellen.
Ja.
Was ich tatsächlich super spannend finde, und das habe ich schon lange nicht mehr bei einer Magic-Karte gedacht, ist, was geht da storymäßig ab? Weil wir sehen im Artwork Jace und um ihn herum sind ganz viele Charaktere aus Etherdrift, die so diese Rune von Jace so vor dem Kopf haben. Und der Flavortext ist ein bisschen ominös, will ich mal sagen, wenn man Jace normalerweise als den Helden kennt. Jace knew that if he just had time to explain his plan, he would find support. Unfortunately, time was in short supply. Also, ne, er könnte das erklären, dann würde er auch Support finden, aber er hatte leider keine Zeit und deswegen
muss er die Leute die halt so mindbreaken.
Genau, hat er sie gemindbreakt oder unter Einfluss gebracht oder was geht da mit Jace ab?
Also es würde zur Jace-Story passen, es würde zu vielem da passen und Jace ist nun mal nicht der nette Charakter von nebenan, für den wir ihn am Anfang alle gehalten haben.
Ja.
Und ich bin da ganz deiner Meinung, das sieht ganz wild und ganz weird aus und ja, dafür müsste man tiefer in der Story sein, aber das ist schon spannend.
Ich bin gespannt, ob Jace der next Big Baddie wird. Das wäre auf jeden Fall mal ein cool. Twist.
Die Leute würden es lieben, weil die Leute hassen Jace.
Definitiv, definitiv. Und mein Platz 1, ich habe mal wieder gecheatet, wie üblicherweise. Ich habe zwei Vehikel, die ich sehr spannend finde, aber aus einem Grund. Und zwar ist das Greasefang. Greasefang, Okiba Pause, habe ich schon mehrmals erwähnt im Zuge mit Etherdrift. Wir haben ganz viele Vehikel. Greasefang ermöglicht es, die ins Friedhof zu werfen, dann zu reanimieren, mit Greasefang zu croonen und sofort Value zu bekommen, weil sie bekommen Haste. Und wir haben ja schon bei Kolodin gemerkt, Haste mit Vehikel ist sehr gut. Es gibt zwei Vehikel im Speziellen, die ich eigentlich schon ziemlich spannend finde. Und wir fangen mal mit dem unscheinbareren von beiden an. Und das ist der Guidelight Pathmaker. Ein 6-Mana, 4 generisches, 2, beziehungsweise 4 generisches, ein weißes, ein blaues für ein 6-5 Artifact-Vehikel mit Vigilance und Crew 2. Also wir sind komplett in Greasefang-Range. When this vehicle enters, you may search your library for an artifact card and reveal it. Put it into the battlefield if its mana value 2 or less. Otherwise, put it into your hand, then shuffle. Tatsächlich finde ich das dahingehend spannend, dass das ein Vehikel ist, der erstmal für 6 Mana oder für 6 Schaden angreifen kann, direkt mit Greasefang. Also ist eine weitere Möglichkeit, Druck aufzubauen. Zum anderen finde ich diese Tutor-Fähigkeit ja ziemlich spannend. Denn selbst wenn man nicht Paelion Nutdraw hat, wo man mit Paelion im Friedhof das Spiel sofort beenden kann quasi, ist das halt eben eine gute Möglichkeit, Paelion zu finden und in die Hand zu legen. Und wenn man sie in die Hand hat, dann findet man schon irgendwie einen Weg, das entweder irgendwie in den Friedhof zu legen oder ne, conniven. Man hat ja also Mittel und Wege. Das heißt, das wäre wiederum spannend. Und zum anderen gibt es so ein paar Artefaktkarten, die mit Mana Value 2 oder weniger eben ganz gut eben für Hate sorgen können. Also ich denke sowas wie Damping Sphere gegen Lotus Field oder andere Antworten für verschiedene Matchups, die eben da hilfreich sind. Hauptsächlich habe ich ehrlicherweise an Damping Sphere gedacht. Aber es gibt ja auch trotzdem Unlicensed Thirst, wenn man Targeted Graveyard Hate haben möchte oder sowas. Und
Soulguide Lantern.
Soulguide Lantern wäre zum Beispiel auch noch mal was. Aber man muss halt eben aufpassen, dass man seinen eigenen Graveyard nicht bombt. Aber
deswegen
halt,
ja Soulguide Lantern.
Ja, macht ja genau, nur Gegner. Genau. Aber das deswegen. Aber dahingehend fand ich das irgendwie spannend, als Silver Bullet Finder auf der einen Seite, weil es kommt ja dann auch direkt in Play, wenn es 2 oder weniger hat, oder Finisher Finder, wenn man sagt, hey, Guidelight Pathmaker hast du jetzt vielleicht nicht, ne, kann jetzt auch nächste Runde nicht das Spiel finishen, aber der Paelion, den ich mir gerade rausgesucht habe, der kann es auf jeden Fall. Und dahingehend fand ich den auf jeden Fall ziemlich spannend als so ein bisschen Utility-Piece. Auf der anderen Seite haben wir eine Mythic in Valor's Flagship. Das sind 7 Mana, 4 generische und 3 weiße für eine 7-7 Legendary Artifact Vehicle mit Flying, First Strike und Lifelink, Crew 3, also auch da wieder in Greasefang-Richtung, aber auch vor allen Dingen Cycling, X plus 2 generische plus ein weißes. Ich glaube, das ist, war nochmal diese Decree auf irgendwas, die weiße Decree, die ganz viele Soldier-Token, glaube ich, macht. Das waren ungefähr diese Stats. Ist aber auch egal. Dann hat noch den Text, when you cycle this card, create X11 colorless pilot creature token with this creature saddles, mounts and crews vehicles as though its power were too greater. Also macht ein paar Crewer. Darum geht's eigentlich nicht, sondern es geht tatsächlich darum, dass man ein großes, fettes Flaggschiff hat, was man in den Friedhof legen kann mit ihrer eigenen Fähigkeit. Also selbst wenn man den cycelt für 3, ist der ja erstmal im Friedhof. Und man muss jetzt nicht nur nach einer weiteren Karte suchen, um eben den in den Friedhof zu legen. Zugegebenermaßen sehe ich aber Valor's Flagship eher so als One-Off in dem Deck, weil sie hinterlässt halt nichts auf dem Feld, wie es Paelion zum Beispiel macht. Aber Lifelink kann halt relevant sein gegen Agro-Decks. Und dahingehend, glaube ich, ist es halt immer noch gut genug, um eine Karte zu haben, die sowohl Enabler ist mit dem Cycling in den Friedhof, als auch halt eben Payoff, dadurch, dass man immer noch ein 7-7er reinflashen reanimieren kann und dann reinhasten kann. Aber ja, das sind so meine zwei Picks, zwei große Vehikel, die so ein bisschen mehr Utility ins Greasefang-Deck bringen. Wie siehst du das? Findest du, beide könnten da potenziell reinpassen? Oder sehe ich da den die Wincon vor lauter Fliegeschiffen nicht?
Also ich glaube tatsächlich, dass das Valos Flagship, dachte ich am Anfang auch so, nice. Vor allem mit dem Crew 3 ist halt super billig, nachdem es im Spiel ist. Aber ja. ich glaube tatsächlich, dass es nicht stark genug ist, um in diesem Deck da Bewandtnis zu haben.
Ja.
Ich finde das Guideline Pathmaker hingegen sehr spannend, weil es eben genau dieses Paelion raussuchen einfach dir öffnet. Und du musst ja nicht dieses komplette drauf gehen haben, auf diese Full-Combo mit Paelion und so weiter. Du kannst mit dir ja immer noch einen 6-5er haben, der sehr schnell gecrewt werden kann. Also ich finde, beide haben einen sehr niedrigen Crew-Wert mit Valos Flagship mit Crew 3 und halt Guideline Pathmaker mit Crew 2. Dementsprechend kann es auch später einfach was Gutes einfach sein.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja,
dass
total,
du halt einfach auch gute Creatures am Feld hast. Weil das hast du ja manchmal, gerade mit sowas wie Paelion oder so, einfach ein Problem manchmal damit. Weil dann liegt es halt rum, das ist halt schwach und nutzlos, weißt du?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also dahingehend, ich fand als von den ganzen Vehikel, die wir irgendwie hatten, fand ich die beiden irgendwie dann doch noch am spannendsten. Aber ich würde dir zustimmen, dass Valos Flagship ist, glaube ich, so der schwächere von den beiden. Einfach nur, weil es im besten Fall ist es vielleicht Paelion 1,5 Version 5,6 oder so. Also viel häufiger würde ich den gar nicht spielen. Und dahingehend haben wir, glaube ich, mehr Vehikel, wie zum Beispiel Seeker's Chariot oder so, oder auch eine Sky Sovereign, die mehr Value erzeugen können, wenn sie ins Spielfeld kommen und trotzdem noch hart genug hitten. Aber
was man halt im Valos Flagship zugutehalten muss, gerade mit dem Cycling, ist halt die Möglichkeit, es wird ja am Ende des Zuges sogar auf die Hand genommen.
Ja, das stimmt.
Und dann kann man es wieder cyclen und dann kann man es wieder mit Greasefang rausholen. Also wenn man gar keinen anderen Vehikel hat, kann man zumindest hiermit für 4 Mana immer einen 1-1er machen und mit einem 7-7er hitten. Also das darf man halt nicht vergessen. Dementsprechend, so als Paelion 5 oder 6 kann man das spielen, aber das Guideline finde ich halt wirklich sehr viel spannender, einfach vom Flavor und allem her.
Auf jeden Fall. Also das sind so ein paar Sachen, wenn wir die Karten von der Liste heute in Boostern ziehen beim Pre-Release oder in anderen Events, dann freue ich mich schon sehr darüber, die so ein bisschen auszuprobieren, gerade halt die ganzen Vehikel und so weiter. Aber das soweit von unserer Top 3 der Karten. Vielleicht ein kleiner Einblick in deine Welt. Wie denkst du über Aether Drift gerade? Also bevor wir in die tiefere Diskussion gleich gehen. Würdest du dem eher so einen Daumen nach oben, Daumen nach unten oder Daumen bitte geben?
Ich finde Aether Drift als Idee, fand ich es nett, so ein Podracer-Ding zu machen. Ich glaube halt, dass diese gimmicky Sachen nicht so gut funktionieren, wie sie es gerne hätten.
Ja.
Carl of Manor, Outlaws of Thunder Junction, und da reiht sich dieses Set leider mit ein. Mhm. Ich glaube halt, sobald wir hingehen und Universes Beyond so stark pushen, müssen wir mit den Magic-Sets auch wirklich mehr Magic, komplett Baseline, wieder zurück zu dem Originalwurzeln Magic gehen, was ja zum Beispiel auch einfach Bloomberrow geschafft hat. Es war nicht dieses, okay, wir haben hier einen Goblin gegen einen Ork, gegen einen Drachen, aber es war das Magic-Feeling. Und das brauchen wir wieder. Und wir brauchen nicht jetzt noch was Crazigeres, was wir schon in Universe Beyond haben. Man kann jetzt von der Craziness runtergehen, was man die letzten Jahre hochgezogen hat, und kann wieder schöne Fantasy-Sachen machen, während man halt in Universe Beyond die anderen Sachen macht. Und das wünsche ich mir, dass sie das tun. Haben sie nicht getan. Und das merkt man.
Ja, ich muss auch sagen, aber dazu kommen wir gleich noch ein bisschen. Dieses Setting und halt die Idee dahinter. Also es gab ein paar positive Sachen, die ich zum Beispiel ganz nett finde. Wir hatten halt wieder Einblicke in Amonkhet und in Kaladesh bzw. Avishka bekommen. Und ich finde es schön zu sehen, wie die Plains sich weiterentwickelt hat. Und ich verstehe auch, dass es vielleicht nicht Grund genug war, ein komplettes Set auf Amonkhet zu haben, weil da vielleicht einfach dann die Storyline fehlt. Warum sind wir dann in Amonkhet? Einfach nur zu sehen, wie es sich wieder aufbaut. Dahingehend verstehe ich schon, dass man das irgendwie zusammenschieben musste. Auf der anderen Seite dieser ganze Flavor, dieses ganze, es ist ein Rennen und alles muss ein Rennen sein. Es ist halt wie Call of Manor. Es ist ein Murder Mystery und absolut jeder muss Detektiv sein, egal ob es Sinn macht oder nicht. Das ist halt das, was mir negativ aufstößt. Aber auch das muss ich sagen, ich will nicht unfair dem Kartendesign gegenüber sein. Ich hatte so ein paar Kommentare gelesen, die so meinten, so jetzt ne, ist man dann doch irgendwie wieder positiver gestimmt, Aetherdrift, als man es ursprünglich war. Und das liegt halt bei mir zu 100% an den Karten. Weil die Kartendesigns sind immer noch cool. Und das sind halt, das kann man so durch alle Karten, die wir heute besprochen haben, von den Honorable Mentions zu unseren Top 3 jeweils eben sagen. Die Kartendesigns sind cool. Die sehen vielleicht nicht dann doch so viel Play, wie wir es irgendwie vorher angedacht haben. Aber allen in allem ist es halt trotzdem was, wo man irgendwie sagen kann, hey, da haben sie sich auf jeden Fall was gedacht. Und ich sag mal so, egal wie wacky das Marketing-Team versucht, eine Welt aufzubauen oder ein Set, das Design-Team schafft es irgendwie immer wieder was Cooles rauszuholen. Und das finde ich bemerkenswert und auch überraschend positiv dann doch Aetherdrift anzusetzen, weil von der Prämisse hätte ich nicht gedacht, dass ich überhaupt irgendeine Karte geil finde. Deswegen, ja, Hut ab dafür und dementsprechend die Frage an euch. Wie seht ihr Aetherdrift? Habt ihr Lieblingskarten, die ihr auf jeden Fall haben wollt, sei es aus Booster Rippings oder auf Card Market später? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit genau dem. Und zwar der negativen Response zu Aetherdrift. Wir haben ja letzte Woche in Folge 277 auch schon viel über Aetherdrift gesprochen. Was mir da aufgefallen ist, dem Set sind alle so ein bisschen eben negativ gegenüber. Das liegt natürlich auch viel an dem Setting, Raceway, bunte Trailer und allem drum und dran. Das holt die Leute irgendwie nicht so ab. Das ist so ein bisschen dieses Thunder Junction Problem beziehungsweise auch Murders at Call of Matter Problem. Und ich würde ganz gerne mal so ein bisschen besprechen, was genau schiefgegangen ist. Also von der Ursprungsidee ausgehend, was hätte man unserer Meinung nach irgendwie besser machen sollen, um Aetherdrift irgendwie besser zu verkaufen? Deswegen erstmal die Frage an dich. Also hast du den Aetherdrift Trailer überhaupt gesehen und wie war so deine erste Response darauf?
Der Aetherdrift Trailer, ich habe ihn gesehen und ich habe ihn nicht zu Ende gesehen. Okay. Was spannend ist, weil der Trailer ist jetzt nicht lang. Ich glaube, der ist 1:30 oder so. Mhm. Und ich habe ihn nicht zu Ende gesehen.
Ja.
Was einfach daran lag, dass er für mich, es sah aus auf diesem Trailer, als würden sie Borderlands nachmachen wollen. Mhm. Es fühlte sich auch sehr danach an, aber irgendwie halt wacky und einfach nicht so spannend, was das angeht, einfach. Es war einfach es war nicht relevant genug für mich. Es war etwas, wo ich gesehen habe, okay, das ist ein Trailer, ich gucke mir den jetzt an, ich nehme mir die Zeit, es dauert ja nicht lange, und ich mach das mal. Und dann habe ich am Ende gesehen, nee. Ja. Irgendwie nee.
Ja, total. Und ich glaube, ein Kommentar darunter, der ist mir sofort aufgefallen, der meinte irgendwie so, also ich finde den jetzt gerade spontan nicht mehr, aber der Punkt war irgendwie so, and now look at the War of the Spark Trailer. Einfach so, der Kontrast zwischen wie Aetherdrift seine Sachen verkauft und wie damals mit so viel weniger Text, was gesprochen war, mit so viel mehr Flavor. Und so kann man ja auch zum Beispiel den Throne of Eldraine Trailer herausstellen. Oder selbst den Wilds of Eldraine, da hatten wir dieses Anime, die Anime-Sequenz, die war ja auch sehr gut. Und es gibt so viele positive Beispiele, wie man so einen Trailer verkaufen kann, selbst mit einem Stil, oder der so etwas untypisch ist von wie wir von normalerweise Magic kennen.
Von genau. Magic. Also, man muss es halt sagen, wie es ist. Ja. Von Magic.
Ja, eben. Und das ist halt das Ding. Und lustigerweise ist mir das auch aufgefallen beim Thunder Junction Trailer. Da hat sich das auch so angefühlt, als ob das jetzt die nächste Season von Fortnite wäre. Es war sehr knallbunt. Es war sehr floppy, irgendwie clean von der Animation her. Oko zum Beispiel als Main Character sah gar nicht halt aus wie halt ein Charakter, sondern halt einfach wie so ein Skin von irgendeinem 3D-Animation. Mhm. Und das hat mir alles halt irgendwie auch schon irgendwie nicht gefallen. Und das ist halt so ein bisschen das Ding. Sie haben halt meiner Meinung nach sich zu sehr inspirieren lassen von wäre es nicht witzig, wenn wir so komplett committen zu dem Bit, dass es ein Rennen ist? Weil man hätte ja auch das irgendwie anders aufziehen müssen. Von wegen, man hätte ja auch einfach sagen können, hey, es ist ein Rennen, aber er lebe wie Amonkhet und Kaladesh oder Avishka, wie das halt wieder im Aufbau ist und was sich da irgendwie geändert hat. Oder ne, dass du dann dieses Race-Element hast, aber auch gleichzeitig eben kurz Basri zeigst oder Ketramos oder die anderen Charaktere. Aber stattdessen fokussiert der Trailer komplett auf das Knallbunde. Wir haben nur die diesen Moderator, diesen neuen Homunculus, der da die ganze Zeit das augenzwinkernd irgendwie kommentiert. Und das finde ich einfach schade, weil die Karten sind ja auch da und der Flavor ist ja auch da. Also wir haben so viel Flavortext auf Karten, wo ich überraschenderweise intrigued war. Und das ist alles so überschattet von, das ist das Racing-Set.
Genau, und das ist halt genau das Problem. Was kriegst du denn, wenn du zum Beispiel rumfragst und sagst, was ist denn Carl of Manor?
Ja,
das ist das Detektivset. Es hat so viel mehr als das. Es hat so unendlich viel mehr als das. Aber es ist das Detektivset. Was ist denn Thunder Junction? Ja, das ist Cowboy-Set.
Ja.
Und genauso ist das hier das Racing-Set. Und das finde ich so schade.
Total.
Weil früher war es halt so, dass man ein komplettes World-Building gemacht hat, dass man wirklich ein Story-Building gemacht hat und so weiter und so fort. Und das hat man hier jetzt auch gemacht, aber man überschattet es halt mit einem, sorry to say, lächerlichen kleinen Gimmick und sagt, drückt das jedem ins Auge.
Ja.
Und das Schlimmste an dem ganzen Trailer für mich, ich habe den gerade eben mal so noch nebenbei durchlaufen lassen,
das
Schlimmste für mich beginnt bei einer Minute 12 oder so, wo...
Bei Sekunde 12.
Nee, eine Minute und 12 Sekunden.
Ach, eine Minute 12.
Okay, wo einfach irgendjemand den Windows Movie Maker aufgemacht hat und einfach einen Text reingeballert hat, der einfach so durchläuft, der nicht lesbar ist, wo keine Kontur dahinter ist, wo es einfach so, haha, witzig, wir haben hier so ein paar Sätze. Es ist einfach schlimm. Es wirkt, wenn man da jetzt ein Emuli drunter setzen würde, als hätten wir 2002.
Mhm.
Und irgendwer hätte auf MyVideo das Ding hochgeladen.
Ja.
Also es ist einfach nicht gut rübergebracht. Ja. Ich sage nicht, dass der Trailer schlecht ist. Der Trailer ist grafisch und so weiter und so fort, ist das weit über das, was ich jemals machen könnte.
Mhm.
Und es ist auch, man sieht, da ist auch Gedanken drin, da ist ein Budget drin, da ist auch eine Idee dahinter. Man hat nicht einfach nur gesagt, hier habt ihr einen Trailer. Ja. Sondern das soll dieses witzige Race sein, dieses Death Race oder was auch immer. Mhm. Guter Film, by the way. Aber es ist halt nicht das, was die Leute wollen.
Ja, wenn du, das ist halt das
wenn
Ding.
Wenn du mal drunter schaust, also es ist halt dieses What did I just see? Mm. I miss Magic the Gathering. Gideon died for this? Fragezeichen.
Ja.
Und so weiter und so fort. Und es sind nicht nur irgendwelche einzelnen Kommentare, sondern es ist eine breite Masse. Und wir werden garantiert auch Leute finden, die sagen, hey, ich finde das Setting eigentlich ganz nett. Und ich finde das mit den Autos cool. Aber so jemanden, der halt wie früher einfach sagt, boah, Innistrad, das ist ja geil. Horror ist genau mein Ding. Auch bei Duskmorn, wo man sagt, oh, 80er-Jahre-Horror, voll mein Ding.
Ja.
Bloomborough, oh, boah, dieses Süße, ich liebe alles daran. Was willst du denn hier sagen? Oh, voll cool, ich fand Podracing von Star Wars geil.
Ja, das ist halt das Ding. So, es hätte ja auch mehr Mad Max sein können, aber stattdessen ist es halt wirklich Podracing. Und das ist halt so ein bisschen. Ich finde es halt schade, weil ich habe das Gefühl, man hätte das auch ein bisschen more flavorful rüberbringen können. Stattdessen ist halt der Trailer halt auf einer Spur wie Unset. Sprich, also das ist halt das alberne Set, aber das ist halt leider das echte Set.
Ja.
Es ist nicht mehr fun.
So wie Unsets auch echt sind, vergiss das nicht.
Ja, genau, aber ich meine, das ist halt das Ding. So, Unsets waren ja zumindest noch so geframed, als wir sind mal ein bisschen albern. Wir sind jetzt mal ausnahmsweise ein bisschen albern. Und das erste Mal, als Unsets gab, das war ja auch noch in der super ernsthaften Zeit von Magic the Gathering, wo heroische Helden sich viel zu ernst genommen haben und so weiter und so fort. Und all diese Sachen. Und das kam ja dann erst mit ich würde fast sagen, der ersten Version von Ixalan so, von diesem neumodischen Design, dass die Sets so ein bisschen lockerer geworden sind, dass man halt auch mal so Referenzen drin hat, dass so ein Fibble-Fib immer wieder auftauchen kann. Und jetzt momentan haben wir so eine Albernheit erreicht in den Hauptsets, die einfach nur noch störend ist. Und das finde ich halt schade, weil eben dadurch die guten Momente, die das Set auf jeden Fall hat, auch Story-Momente, komplett überschattet werden. Wir haben eben drüber gesprochen, Unstoppable Plan. Was zum Teufel geht mit Jace ab? Warum ist der auf einmal evil? Was ist dahinter los? Wir haben aber auch so Sachen wie aus dem Commander-Set Nissa World Soul Speaker. Generell Nissa Chandra Affäre, Gedöns, Beziehung, die ist ja komplett quasi offen, weil die Idee, so wie ich das verstanden habe, ist ja quasi, dass Chandra ist immer noch ein Planeswalker, Nyssa hat ihren Spark verloren und Chandra möchte für Nyssa den Aether-Spark gewinnen und das ist ja eigentlich voll die schöne Message, aber sie wird halt überschattet mit Explosion, Death Race, Pod Racing und Bund und Goblins, denen irgendwie das Mundfleisch herumschwappt und dann hast du aber so prägnante Sätze, die ich einfach, seitdem ich sie zum ersten Mal gelesen habe, einfach mir immer wieder ein Lächeln ein auf die Lippen bringen. Und zwar von Nyssa World Soul Speaker, der Flavortext als Zitat: Zendikar still seems so far off, but Chandra is my home. Was einfach so eine schöne Message ist. Es ist so ein schöner Flavortext, der mir schon, wo ich das Gefühl habe, ich habe schon seit Ewigzeiten keine guten Flavortexte mehr in Magic gelesen. Schade nur, dass sie in dem Set sind, was von Explosionen und wacky One-Linern übertüncht worden ist. Und man muss sich da halt wirklich irgendwie durchgraben oder halt Glück haben, die Karte gelesen zu haben und denkt sich so, ah ja, okay, ist ja doch irgendwie mehr darunter, als man vorher gesehen hat. Und ich glaube, wenn man sich ein bisschen mehr Mühe gemacht hat, die Interessen der Magic-Spieler mehr zu respektieren, diese ernsthafte Storytelling, dieses Interesse an Charakteren, was mit denen ist, warum sie das machen, anstatt die Prämisse zu nehmen und ganz oben aufzuhängen. Ich glaube, das hätte schon viel bewirkt, dass Aether Drift deutlich positiver in Erinnerung bleibt als das, was wir jetzt haben.
Denke auch. Also da bin ich ganz bei dir. Das ist halt dieses Problem, was du hast, wenn du nicht irgendwie deine Base ernst nimmst. Also Magic-Spieler wollen das.
Ja.
Und dann sagt die Company, nee, wir machen das jetzt anders. Das kann dazu führen, dass man sagt, hey, ja, machen wir jetzt anders. Aber alles in allem, muss ich ehrlich sagen, nee.
Ja.
Nee, die Leute wollen das ja aus einem gewissen Grund. Und dann finde ich es mal schade, wenn man das denen so verweigert.
Ja, total. Und ich meine, das Ding ist, selbst wenn man den Flavor-Punkt von Aether Drift ein bisschen anders gesetzt hätte, ein bisschen mehr Tiefe kommuniziert hätte und anstatt sich komplett hinter diesem Death Race zu verstecken, man könnte ja trotzdem diese kleinen Gags reinbringen, wie von Spike Shell Harrier, der literally blaue Panzer aus Mario Kart, der hier eine Kreatur rausnimmt, wenn man sie spielt. So, das ist ja immer noch, das ist ja auch funny, aber ich würde sagen, oder ich würde argumentieren, das ist mehr funny, wenn das Set drumherum sich ernster nimmt und man hat dann mal so ein Gag wie, oh, da ist ein blauer Panzer als Referenz an Mario Kart, anstatt dass alles ist chaotisch, alles ist, keine Ahnung, was war Mamioplasm als Kart Racer oder so, oder diese ganzen Goblins, die komplett irre gehen, die Special Treatments, die komplett wahnsinnig sind. Und dann ist Spike Shell Harry ja fast schon der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, wo man denkt, und dann bringen sie noch eine Mario Kart Karte rein, so.
Ja.
Und ich glaube, das ist halt wirklich,
was halt so ähnlich war bei Outlaws of Thunder Junction.
Ja.
Niemand fand es schlecht, dass man, den Kojoten und den tasmanischen Teufel, da drin hat oder so, sondern es fanden die Leute cool. Die Leute haben gesagt, oh, voll cool, voll nice, dass man das auch drin hatte, haha, witzig.
Ja. Und das ist halt eben das Ding so. Ich glaube manchmal müsste, es bräuchte bei Wizards of the Coast, glaube ich, einfach so ein Flavor oder so ein Kommunikationsmanager, der so die Community im Blick hat und dass man dann trotzdem sagen kann, hey, wir wollen dieses Thema umsetzen, aber auf eine Art und Weise, die bei Magic-Spielern ankommt. Weil ich glaube, unterm Strich wäre nicht viel anders geworden. Aber trotzdem wäre das Mindset, glaube ich, allgemein ein bisschen positiver. Und so ein Trailer ist eine wichtige Message für quasi, worum das Set ist. Das haben wir mit War of the Spark gesehen, wie wichtig halt so ein Trailer sein kann in der allgemeinen Wahrnehmung der Qualität. Und das haben sie halt mit Aether Drift diesmal leider nicht geschafft. Und ich hoffe, dass sie es in Zukunft besser machen.
Müssen.
Optimalerweise wieder zurück zu klassischer Fantasy, ein bisschen mehr down to earth.
Müssen sie einfach, weil die Leute wollen das. Und irgendwann kann man als Company eben nicht mehr die Ohren und Augen so la la la, I don't see you, I don't hear you, ich mach meinen eigenen Müll. Irgendwann musst du halt auf die Leute, die dir das Geld geben, auch wieder zurückgehen, weil die Leute, Produkte verkaufen sich, keine Frage, auch wir werden Booster davon kaufen, weil das Set halt ein Magic-Set ist.
Weil
Magic immer noch das beste Spiel aller Zeiten ist. Es ist einfach so.
Ja.
Gleichzeitig ist es halt nicht das Magic, was wir früher hatten. Und die Leute wollen es teilweise halt neu jetzt haben. und teilweise wollen sie auch diesen neuen Flavor mit drin haben. Man muss nicht zurückgehen auf 2-2 Goblins ohne Effekt, die gegen 5-5 Biester ohne Effekt spielen. Das ist Schwachsinn. Das wollen wir alle gar nicht. Es soll nur mehr in diesen Fantasy-Kram gehen und nicht in Western, Detektive. Ja. Sondern man kann ja auch ein eigenes Worldbuilding einfach machen. Capenna zum Beispiel hat ein wunderschönes Worldbuilding, aber dadurch, dass es nur ein Set war, ist es verloren gegangen. Man hätte halt so am Ende sagen können, man im ersten Set kämpft man so und im zweiten hat man so eine, die aufgestiegen ist. Mhm. Wir sind jetzt die Bosse und alles andere wird dann so ein bisschen angesetzt und so weiter. Das bräuchten wir wieder. Wir bräuchten wieder 2 Sets Blöcke.
Zumindest mal, ne? Oder einfach, dass man ein bisschen mehr Story hat. Bloombarrow ist ja dasselbe Beispiel, wo die Leute sehr positiv darauf reagiert haben und dann hat man schon wieder den Plane verlassen, ne?
Aber ja, danach hat man Duskmourne mit Loot. Loot, Loot, Loot.
Genau, Loot ist auch so ein, der entwickelt sich auch mehr und mehr zu so einem Hate-Charakter.
Ja, ist echt übel.
Das ist wirklich krass. Aber da die Frage an euch. Was hätte man eurer Meinung nach mit Etherdrift anders machen müssen? Aber um es halt ein bisschen komplexer zu machen, als nicht Etherdrift machen, lass uns mal bei dem Setting bleiben. Setting Death Race, aber wie macht man es mehr wie Magic? Was wären da
das wäre spannend, ja.
Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr, sehr interessieren, was ihr dazu zu schreiben habt. Und wir machen mal weiter mit neuen Promos, die es regional nicht überall gibt, aber trotzdem spannend sind. Und zwar ist mal wieder ein neues Jahr angestiegen. Und damit meinen wir nicht 2025, sondern es ist das chinesische Lunar New Year, richtig?
Yes, genau. Tatsächlich. Und
das wechselt quasi immer im Jahr so durch herum. Wir hatten Year of the Dragon schon, wir hatten verschiedene Jahre. Und 2025 ist halt das Jahr der Schlange. Und dementsprechend gibt es in Japan, China, Australien, Neuseeland, Singapur, Malaysia, Indonesien, die Philippinen, Thailand, Korea, Taiwan und Hongkong exklusive Local Game Store Promos zur Feier des neuen Lunar New Years. Und die sehen doch eigentlich ganz sexy aus, oder?
Oh ja. Also wir haben ja ein paar Sachen dieses Jahr auch bekommen, ein paar Sachen nicht, was mich irgendwann ein bisschen verstört hat. Es war zum Beispiel sehr schwierig an den, jetzt fällt der Name nicht ein, von dem wunderschönen Drachen Artifact, Steel Hellkite. An den Steel Hellkite zu kommen war Pain für mein Urgital Deck, aber er sieht so schön aus, ich muss ihn haben. Und hier sind auch wieder richtig, richtig schöne Karten dabei. Es ist Year of the Snake, die Schlange. Mhm. Und die Promos sind insane schön. Yes. Vor allem, weil sie wirklich sehr stark auf dieses Schlangenartige und dann auch verschiedene Schlangen, zum Beispiel wirklich die Cobra. Mhm. Sakura Tribe Ella sieht aus wie eine Black Nether, also eine schwarze Mamba und so weiter und so fort. Es sind so schön so in dieser Art und Weise gemacht. Wir haben einen Token, der einfach wahnsinnig cool für eine Snake aussieht. Und dazu, was ich persönlich halt ganz schön finde, auch noch Ixris, der oder die ein Commander für das Ganze halt sein kann. Ja. Und das finde ich ganz schön, dass wir halt hier jetzt nicht irgendwie eine rot-grüne Schlange bekommen haben, sondern wir haben eine blau-grüne Schlange, ein paar grüne Schlangen, ein Forest, ein Commander, der blau-grün drin hat und rot und ein Snake.
Ja.
Und das finde ich sehr, sehr schön und sehr cool tatsächlich.
Total. Einfach nur, ob es einmal vollständig aufgezählt haben. Wir haben Xeris the Withering Storm, den Commander, den du schon meintest. Dazu passende Snake Tokens. Dann haben wir Lotus Cobra und Secure Tribe Elder und dann noch Kaseto Orochi Archmage und ein Forest. Alles würde ich sagen. Ich mag halt auch, wie modest, also wie bescheiden das Ganze halt ist. Also es ist kein Full Art, außer die Tokens und das Land, aber das sind trotzdem ganz reguläre Frames mit nur sehr spektakulärem Artwork. Sie haben das Shooting Star als Set-Symbol und sind halt eben nur in Local Game Stores aus den eben genannten Gebieten eben zu finden, zu verschiedenen Events. Ich glaube, die können das quasi selber entscheiden, was für Events die halt das rausgeben, ne?
Genau, und das ist halt so wieder so schön. Man merkt, hey, hier ist wieder Liebe drin. Wir hatten das zum Beispiel 2022 müsste gewesen sein, mit diesem Love Your Local Game Store, wo wir so ein Chaos Draft gemacht hatten mit Draft Boostern und Set Boostern. Und da war einfach, das war mega. Und das gab es zum Beispiel nur in Europa. Da gab es so eine Playmat von Khan und so Tokens mit Khan. Mhm. Dann gibt es ja auch immer wieder so solche Events, die es nur für nur in Amerika gibt und so weiter und so fort. Und das finde ich sehr cool, dass man so regional so ein bisschen abpasst, für wen ist das was. Weil wir sehen das und sagen, hey, ja, okay, ein paar Schlangen, voll nice, gib mir Promos. Also zumindest war das bei Year of the Dragon für mich so.
Ja.
Für die ist das ja wirklich ein Ding. Ja, dieses Year of the Dragon ist halt was. Year of the Snake, das hat eine Bedeutung für die. Und das finde ich sehr cool, dass die da halt einfach so dann einfach hingehen und das machen.
Voll.
Das ist ja halt wirklich was, was ich sage, ja, das finde ich halt nice.
Es gab ja auch zu New Capenna, gab es ja auch regional abhängige Special Edition Versionen von Gaia Greeter, glaube ich. Zwei Mana Elf, der immer, wenn eine Kreatur reinkommt, verschiedene Effekte hat. Und da gab's ja auch eine deutsche Version, eine chinesische Version, eine französische Version. Also halt immer zu allen Sprachen in Magic halt eine verschiedene Version, soweit ich mich daran erinnere. Und ich mag so lokale Unterschiede. Vor allen Dingen, was ich auch ganz gerne mache, ist, wenn ich im Urlaub bin, Local Game Stores zu besuchen und entweder eine Feather in der jeweiligen Sprache zu finden oder halt eben besondere Karten, die man sich halt da eben zulegen kann. Und sollte ich halt wirklich irgendwann noch mal ne, eben in diesen Ländern irgendwo sein, also Japan steht zum Beispiel relativ groß auf meiner Liste von den Zielen, die ich gerne mir mal anschauen würde, dann werde ich da auf jeden Fall schauen, ob es Local Game Stores vielleicht Singles verkaufen von ein oder anderen Promokarte davon. Weil halt auch wirklich die Lotus Cobra, die sieht halt so eben bescheiden wunderschön aus. Das ist fast schon, ja, mich schon fast ärgert, dass es halt nicht in Deutschland in Local Game Store geben wird. Aber es hat halt auch wirklich was Besonderes, dadurch, dass halt die Karten jetzt per se, ich glaube, nicht super teuer sind. Also man kriegt die spielbaren Versionen, wenn man will, kann man sich die eben halt eben organisieren, das auf jeden Fall. Aber diese Special Edition macht's halt dann zu so einem Conversation Piece einfach. Und das ist einfach schön, dass sie das halt immer wieder mit reinbringen. Und dementsprechend, ja, wenn ihr nächstes Jahr oder wenn ihr dieses Jahr in diesen besagten Gebieten seid, dann schaut doch mal vorbei, ob ihr da nicht an einem Draft mitmachen könnt, wo ihr euch dann die ein oder andere exklusive Promo noch mitschnappen könnt. Und fragt euer Commander-Gruppe, ob da nicht vielleicht der eine oder andere auch noch eine haben möchte. Judy, und in dem Sinne natürlich die Frage erstmal an euch, wie findet ihr diese regionalen Promos, wie findet ihr die Year of the Snake Promos, die es in ja, anderen Locations gibt? Würdet ihr euch sowas nochmal für irgendwie Deutschland exklusiv wünschen, irgendwelche Oktoberfest-Promos, die es vielleicht dann zum Ende des Jahres hier gibt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und apropos Discord, wollen wir noch ein, zwei Fragen Ask Us Anything machen?
Wir haben versprochen, uns zu bessern. Wir sind ein bisschen über der Zeit, aber ich denke, so ein paar Fragen kriegen wir noch rein.
Yes, dementsprechend Ask Us Anything, eure Fragen beantwortet im Podcast. Marc, wie kommen die Leute denn mit ihrer Frage zu uns?
Ihr wartet, bis wir auf einem Event sind, kommt da mit einem Blog zu uns. Nein. ihr kommt mit einfach euren Fragen auf unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes, könnt ihr den Discord drücken. Und diese, da kommt ihr mit euren Fragen hin. Unser lieber Bot wird euch da durchleiten durch den Discord. Dort werdet ihr am Ask Us Anything vorbeigefahren. Stellt die Frage dort rein, bitte kurze Fragen, also im Sinne von schreibt nicht 15 Minuten vorher, wer ihr seid. Das interessiert uns schon. Das könnt ihr dann im anderen Bereich schreiben. Aber so eure Lebensgeschichte und so weiter und so fort. Und dann zu fragen, was ist eure Lieblingsfarbe, ist immer ein bisschen wild. Wir lesen auch die wer bin ich, wo komme ich her, Sachen. Also das müsst ihr da nicht mit reinschreiben. Einfach nur kurz und knackig die Fragen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie beantworten, sehr viel höher.
Genau. Und so hat es zum Beispiel Havelock gemacht. Der fragt, glaubt ihr, eure beste Zeit mit Magic liegt noch vor euch oder bereits hinter euch? Oder seid ihr sogar gerade mittendrin? Eine sehr, sehr spannende Frage. Vor allen Dingen, je nachdem, wie man beste Zeit mit Magic definiert. Hast du da direkt eine Antwort drauf, wo du sagen würdest, ja, die beste Zeit mit Magic hatte ich bereits oder glaubst du, die kommt noch?
Ich muss das, glaube ich, trennen. Ich muss das zwischen verschiedensten Sachen machen. Ich habe sehr, sehr viele Freunde in Magic gefunden, die ich bis heute habe, mit denen ich bis heute Magic spiele. Ich habe sehr vielen Leuten Magic beigebracht, wirklich unzähligen Menschen. Mhm. Also ich rede hier von drei bis Mitte dreistelliger Betrag an Menschen, denen ich Magic beigebracht habe. Mhm. Und die meisten davon spielen das bis heute. Und, also nicht Mitte, so 200, 300 Leuten wahrscheinlich insgesamt in meinem Leben. Und es gibt immer noch Leute, mit denen ich mich unterhalten kann, die ich seit 20 Jahren kenne, die mich mit Magic mitgetragen haben. Grüße gehen raus an Domme, meinen besten Kumpel, wo wir zwischenzeitlich so low waren, was Leute um uns herum angeht, die Interesse an Magic hatten, dass wir nur noch zu zweit jeden Abend Death in Texas gegen schwarzes Mono Black Pox gespielt haben. Mhm. Und dann gleichzeitig kam danach wieder so die Phase, so die, wo wir uns auch kennengelernt haben, so die Fischkrieg-Phase, wo viel auf Turniere waren. Das war dann so die Turnierphase. Das war auch nochmal so ein Hoch. Das erste war so ein Friendship High, das zweite war so ein Tournament High, dann kamen nochmal so viele neue Freunde dabei, mit denen ich bis heute sehr gut befreundet bin. Dann kam YouTube wieder mit dabei, das ist so ein Magic YouTube High. Mhm. Also ich glaube, man muss es ein bisschen aufsetzen und ich glaube, davon lebt Magic auch. Man muss nicht sagen, es gibt diese eine beste Phase in Magic und das ist meine Highlight in Magic, meine beste Phase gewesen, sondern man muss schauen, was möchte ich von Magic. Ja. Und ich habe eine Zeit lang Turniers gegrindet, ich habe eine zeitweise Judges gegrindet, ich habe teilweise YouTube mit jetzt gegrindet aktuell, ich habe teilweise Freunde gegrindet, klingt alles dumm, aber ihr wisst, was ich meine. Und das sind verschiedene Aspekte, wo ich halt verschiedene Höhepunkte hatten und alles in allem gibt das eine sehr schöne Welle, die sehr, sehr oft sehr weit oben hängt.
Ja. Also es ist auf jeden Fall wahr, dass es so verschiedene Phasen gibt. Tatsächlich, dass wir Content machen, ist wahrscheinlich ein großer Part. Deswegen ich auch tatsächlich sagen würde, ich glaube, es ist noch, also ich würde schon sagen, dass aktuell mit Magic schon auch eine sehr gute Zeit so bei mir ist, was halt einfach der Content angeht, was halt einfach daran liegt, wie sich halt auch Radio Ravnica über die Zeit jetzt aufgebaut hat. Also ich hatte vor nicht allzu langer Zeit mein 5000 Abonnenten-Special, eine Zahl, die ich niemals gedacht hätte, dass ich sie erreichen würde.
Oh, das kenne ich.
Und das sind halt immer so Sachen, wo ich halt irgendwie denke, krass, wie sich das dann irgendwie alles bewegt hat, was da jetzt alles für Möglichkeiten auch irgendwie hinterstecken. Ich kann nicht ganz sagen, ob das jetzt aktuell schon das Highlight ist oder ob es nicht noch sogar besser kommen könnte. Aber ich bin auf jeden Fall sehr froh, das machen zu dürfen. Tatsächlich aus spielerischer Sicht glaube ich ehrlicherweise nicht mehr, dass irgendwie für mich auf Turniere irgendwie sowas geht. Also ich habe vielleicht noch mal Bock, irgendwie mal Turniere mitzunehmen, so, gerade wenn noch mal irgendwas in Richtung Pioneer vielleicht kommen würde, aber ich muss mir einfach eingestehen, ich bin nicht der große Competitive-Spieler, aber das ist auch okay.
Nicht dafür bin ich ja so im Podcast.
Genau, dafür bist du da, du bist halt Legacy-Grinder der ersten Stunde gefühlt, oder ist es halt auch schon mal okay, dass nicht jeder dieses gleiche Ziel irgendwie
Nein, das ist auch wichtig, dass wir nicht alle das gleiche Ziel haben. Und wenn du halt sagst, hey, ich habe meinen Spaß auf Turnieren, den kann man ja trotzdem haben.
Total.
Vielleicht ist es auch einfach nicht dieser Aspekt, dass man sagt, hey, das ist das, was mir was bringt oder sonst was. Jeder muss das auch so ein Stück weit für sich selber einfach haben. Und das finde ich halt, das ist halt genau dieser Punkt, wo du sagst, vielleicht hast du da dein Hoch schon. Ja. Das heißt nicht, dass das Hoch gleichzeitig auch immer die beste Zeit ist. Eben. Weil du kann auch sein, dass du, wenn du immer 0,5 nach Hause fährst, trotzdem die coolsten Leute an den hintersten Tischen triffst.
Ja, das ist halt auch das Ding. Also, was ich auch gemerkt habe, ist, egal wohin du ziehst, egal wohin es geht, mit Magic kann man Leute kennenlernen. Und das ist so plump, wie es halt eben ist. Aber jetzt gerade das Wochenende, wo ich die Mystery Booster Box 2 gedraftet habe bei mir, wir waren 10 Leute bei mir. Wir mussten sogar extra Booster noch anschaffen, damit alle versorgt waren. So. Und es kommen Leute, die teilweise nicht mehr in Berlin wohnen, sondern die noch von woanders angereist sind extra deswegen. Und es macht einfach Bock zu sehen.
Deshalb schalte ich jetzt auch mal an.
Wie supportive so die Community ist.
Ja.
Deswegen, also es ist eine schöne Zeit mit Magic nach wie vor. Mal gucken, ob es noch besser wird, das wird die Zeit zeigen. Die nächste Frage und ich glaube auch für heute die letzte Frage kommt von Purple Cheeses. Der fragt, wie viel Geld gibt ihr im Monat allein für Magic-Karten aus, beziehungsweise was kommt noch oben drauf an zusätzlichen Ausgaben? Eine sehr spannende Frage. Ich finde es auch mal lustig, wenn die anderen Leute auch mit drauf reagieren mit dem Notizblock, was mir immer so ein Indikator ist von wegen, ja, da scheinen mehr Leute daran Interesse zu haben an die Antwort davon. Ja, wie kannst du es beziffern, wie viel du im Monat für Magic-Karten ausgibst? Gibst du überhaupt noch so viel für Magic-Karten aus?
Das ändert sich ja immer. Tatsächlich mittlerweile fast gar nichts mehr. Mhm. Vielleicht 30, 40 Euro, wenn ich ein neues Legacy-Deck baue für den Channel. Mhm. Aber da sind ja auch meistens aktuell nur Kamps und Ankamps, die rauskommen, die interessant sind. Oder ich habe die Karten halt schon rumliegen und mache für den Deck was anderes. Viele der Openings auf meinem Channel zum Beispiel sind auch nur Leihgaben. Das heißt, ich bekomme die gestellt, ich mache die auf und ich schicke die zurück, damit ich die Videos halt einfach zeigen kann. Und dann habe ich halt noch das FNM beziehungsweise das Samstagsturnier bei uns, was wir immer spielen. Mhm. Lass es vielleicht 50 Euro im Monat sein, wenn ich alles mit reinziehe. Das ist aktuell nicht viel. Was einfach daran liegt, dass die Möglichkeiten mit Magic da groß rumzusetzen an Karten einfach begrenzt ist. Mhm. Da ist Lorcana schon schlimmer mittlerweile. Aber ich glaube, die Hauptaufgabe, die ich auch einfach habe, die Hauptkosten, die ich habe, sind tatsächlich Eintrittsgelder und Fahrt, also Spritgeld für Events. Ich glaube, das ist für mich mittlerweile so der Hauptausgabepunkt. Mhm. Hin und wieder mal noch ein Secret Lair, wenn ich irgendwas Cooles finde, was ich sehr cool finde und was ich irgendwie unters Bett legen möchte. Aber ansonsten mehr als ein Fuffi im Monat ist das lange nicht mehr, was einfach daran liegt, dass das Spiel selber nicht so viel in dem, nicht mehr diesen Wichtigkeitsgrad einsetzt mit diesem Monopol, was es früher hatte, einfach bei mir.
Ja, verstehe. Bei mir ist es, glaube ich, auch, ich würde sagen, ich kann nicht ganz genau sagen, dass es in Anführungszeichen nur 50 Euro sind, aber es sind, glaube ich, auf jeden Fall unter 100 Euro im Monat.
Ja.
Das hängt halt, wie du schon meintest, so ein bisschen davon ab, was halt so gerade rauskommt. Gerade in so einem Monat, wenn Mystery Booster Boxen irgendwie zu verkaufen waren, da habe ich natürlich auf einem
Schlag. So wie seit also für heute, Tag der Aufnahme, 3.2.
Genau. Ja, genau. Und da kann schon mal halt mehr in einem Monat sein, dafür die kommenden Monate fast gar nichts. Ich habe jetzt halt wieder angefangen, regelmäßig in Local Game Stores zu gehen, um eine Pioneer zu zocken. Da habe ich gemerkt, okay, da gebe ich schon mal wieder mehr Geld aus für dann neue Staples, die sich etabliert haben, die ich noch nicht in meiner Collection habe. Aber ich würde auch sagen, dass vielleicht stimmt das auch für dich dazu, dass du, es gibt so eine Phase, wo du am Anfang, gibst du vielleicht noch relativ wenig Geld aus, weil du relativ wenig Bedarf hast, aber dann, wenn du so richtig anfängst, Magic intensiv zu spielen, da hast du eine relativ steile Kurve, wo du pro Monat schon echt viel Geld ausgeben kannst, weil dir auch viele Karten deiner Sammlung fehlen. Vielleicht will man auch ein bisschen mehr, ne, in Commander-Decks mal kaufen oder so und so weiter. Und irgendwann levelt sich das aber wieder aus, wo man irgendwann merkt, so, okay, für die Sachen, die ich spielen will, habe ich jetzt schon eine große Sammlung und dann sind es vielleicht hier und da mal Karten, vielleicht mal so 20 Euro oder so, wenn man irgendwie was nachkauft oder so. Aber im Großen und Ganzen ist man bedient mit dem, was man hat. Und an so einem Punkt bin ich auf jeden Fall auch, wo ich halt irgendwie sage, hey, ey, ich habe jetzt irgendwie, weiß nicht, Bock, Spirits zu spielen in Pioneer oder so. Dann finde ich die Karten relativ schnell zusammen und die 3-4 Karten, die dann neu dazugekommen sind, die kann ich mir dann auch bestellen und die sind meistens in der Regel nicht super teuer.
Genau.
Aber ich würde sagen, damit soweit das Ask Us Anything. Ich hoffe, euch hat die Beantwortung dieser Fragen gefallen. Wenn ihr Fragen habt an dieser Stelle für unseren Podcast nächste Woche, dann kommt in den Discord vorbei. Nehmt auch teil an den ganzen zahllosen, krassen Events, die wir haben mit Pioneer und Legacy Stammtisch. Ich glaube, momentan ist wieder eine Pioneer-Liga im Laufen. Also Commander spielen kann man da auch rund um die Uhr. Dementsprechend schaut da gerne vorbei. Informiert euch auch über die verschiedenen Newsportale oder wir haben auch einen Event-Tracker auf dem Discord und dementsprechend schaut da gerne vorbei und stellt eure Frage auch ins Ask Us Anything, dann kommen wir da zeitnah eben drauf zurück. An dieser Stelle, wenn ihr uns supporten möchtet, könnt ihr das ganz gerne machen, eben auf YouTube, gerne Gamery für meinen Fall und MTG Blacksit in deinem Fall, abonnieren und dort gerne durchliken, euch die Videos anschauen, wenn sie euch interessieren, auch gerne Radio Ravnica auf Spotify und Co. 5 Sterne geben, das hilft uns eben zu wachsen. Wir haben auch beide Social Media, wir haben beide Linktrees, in denen alle unsere verschiedenen Plattformen, auf die wir sind, so eben verlinkt sind. Da auch gerne vorbeischauen und folgen, wenn noch nicht geschehen. Vielen, vielen Dank nochmal an Holy fürs Fuel in dieser Folge und der Hinweis, dass wenn ihr Holy-Getränke genießen wollt, ihr Geld sparen könnt mit den Codes Ravnica10 für 10% und Ravnica5 für 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Und damit unterstützt ihr uns halt eben indirekt. Und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, dass von Wizards of the Coast an auf der Gamescom LAN vom 21. bis zum 23.02. fette Magic-Action geplant ist. Allen voran ein riesengroßes Modern-Turnier mit bis zu 256 Spielern. Es wird Draft-Events geben. Sobald man 8 Leute voll hat, wird man in eine Gruppe gepackt und man kann da den ganzen Tag draften. Mystery Booster wird es auch geben. Wir haben Chaos Sealed mit dabei. Jumpstart Play Area wird es geben, eine How-to-Play Area, eine Free Casual Commander Play Area. Wir wissen, das interessiert ja auch manche von euch.
Yes,
und ihr werdet
wichtig.
Und ihr werdet auch noch von jedem Spiel belohnt mit einem Booster, wenn ihr das eben an der Wizards of the Coast Booth eben so macht. Es werden noch ein paar Influencer und Streamer dabei sein. Du wirst ja auch zum Beispiel mit dabei sein.
Genau.
Also wenn ihr da ein paar Leute kennenlernen wollt oder treffen wollt oder auch einfach nur ein Wochenende für euch haben wollt, um mit euren Buddies zu zocken, Gamescom LAN, schaut da eben vorbei. Ihr habt wirklich für das Geld, was ihr da für ein Ticket steckt, eine ganze Menge, was ihr da gewinnen könnt. Und dementsprechend viel Spaß schon mal an dich und an ihr,
wenn
ihr
da fahrt.
Wie gesagt, im Raum Köln, das sind ja einige Magic-Spieler verortet. Fahrt da gerne hin.
Und die Gamescom kennt man ja auch.
Die Gamescom kennt man auch. Da bin ich aber gespannt, ob es da auch nochmal Wizards of the Coast Support für geben wird. Aber natürlich auch zu guter Letzt danken wir unseren Patreon-Gold-Unterstützer. Namentlich zu erwähnen sind da Asterix, BikerX, Buster Madison, Kobe Powers, Cybertop, Fabian L., Jan W., King Bombarda, Lulz, Nico K., Siren, Sascha H., Simonim, Stormwolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und auch vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit, was auch immer in der Welt von Magic abgeht. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.